¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Spiritu Sanctum.
Hi, herzlich willkommen zum Onda-Info 127. In dieser Sendung hört ihr ein Interview mit dem argentinischen Ex-Guerillero Luis Martini aus Anlass des 30. Jahrestages des Militärputsches. Ein Bericht über die Repression gegen freie Radios in Guatemala. Ein Bericht aus Brasilien über zwei UNO-Konferenzen im März zum Thema Biosicherheit und biologische Vielfalt. Und außerdem Meldungen aus Mexiko, Argentinien und Venezuela. Die Musik kommt diesmal von Control Machete und La Factoria. Viel Spaß!
Buscan al culpable entre la gente. The family business.
I'm smoking there. Mucha galaga te espero en el área.
Y no me da la cara. Y no me da la cara.
Sí, mucha galaga te espero en el área.
Y no me da la cara. Y no me da la cara. Blan, blan. JC soy yo. Llegué fusilando, pero no con cañón. Gia, este es Word. Mi nuevo estilo. Te lo digo porque rapeando siempre sigo. Business está en el mando. Rapeando todo el mundo. Bailando lo que canto yo. Yo, nigga. Listen to the flow. Factoría en el ambiente. Now here we go.
Mexiko. Interamerikanische Menschenrechtskommission soll Frauenmorde aufklären. Die mexikanische Generalstaatsanwaltschaft erwägt, sich an die Interamerikanische Menschenrechtskommission zu wenden, um die Frauenmorde in Ciudad Juárez aufzuklären und die Straflosigkeit zu beenden. Dies teilte der Generalstaatsanwalt Daniel Cabeza de Vaca Anfang März mit. Sollte die Behörde diesen Schritt tatsächlich machen, bedeutet dies de facto, dass man die Unfähigkeit des mexikanischen Staates bei der Lösung des Problems einräumt. In einer Besprechung mit den Kommissionen der Abgeordnetenkammer, die für die Untersuchung der Frauenmorde und für Geschlechtergleichheit zuständig sind, hielt Cabeza de Vaca fest, dass das Kernproblem der Frauenmorde von Ciudad Juárez die Straflosigkeit und die mangelnden präventiven Maßnahmen seien. In fast 40% von über 300 untersuchten Fällen seien dabei Personen aus dem öffentlichen Dienst verwickelt. So zum Beispiel Staatsanwälte, Gutachter und Polizisten, die mit dem Fall betraut waren und in Ermittlungen leichtfertig und fahrlässig gehandelt hatten.
Argentinien. Anklage wegen Verbindung zwischen Ford und Militärdiktatur. Überlebende der letzten argentinischen Militärdiktatur haben Anfang März vier ehemalige Führungskräfte des Automobilkonzerns Ford Motors Argentinien wegen der Entführung von 25 Gewerkschaftsvertretern der Firma angeklagt. Diese wurden in den ersten Monaten nach dem Militärputsch am 24. März 1976 entführt. Unter den Angeklagten befindet sich auch ein pensionierter Oberstleutnant, der die gerichtlichen Vernehmungen zufolge nach seiner Tätigkeit für Ford bis Anfang 2004 als Sicherheitsbeamter bei der US-amerikanischen Botschaft in Argentinien eingestellt war. Die Gerichtsakte enthält außerdem Dokumente, in denen eine Allianz zwischen privaten Unternehmen und Sicherheitskräften während der Militärdiktatur angeprangert wird. Bereits 1984 hat eine Gruppe ehemaliger Gewerkschaftsvertreter von Ford vor der Nationalen Kommission zum Verschwinden von Personen ausgesagt, dass der Sportplatz der Fabrik als Militärquartier diente. Auf dem Firmengelände operiert ein Militärkommando, bestehend aus verschiedenen Sicherheitskräften, so die Aussage. Pedro Troiani, einer der ehemaligen Gewerkschaftsführer des Betriebs, wurde ebenfalls entführt und überlebte. Er versichert, dass das Unternehmen einen genau durchdachten Plan angezettelt und in die Tat umgesetzt habe, um sich gewaltsam der gewerkschaftlichen Aktivitäten zu entledigen.
Venezuela. Kommt nach Telesur jetzt Radio Sur? Der venezolanische Kommunikationsminister Yuri Pimentel hat während eines Treffens in Caracas Anfang März die Gründung von Radio Sur vorgeschlagen. An diesem Treffen nahmen die Ländervorstände der Sender teil, die im lateinamerikanischen Radionetzwerk Red Latina de Radio organisiert sind. Die Vorstände aus verschiedenen Ländern Lateinamerikas bemühen sich hier um einen besseren gegenseitigen Informationsaustausch. Das Projekt Radio Sur sieht die Gründung eines Radios vor, das alle Rundfunkstationen zusammenfassen soll. Nach Worten von Pimentel wäre Radio Sur ein Mittel, um die Integration voranzutreiben und somit eine wichtige Überlebensgrundlage. Er vertrat zudem die Ansicht, dass das bereits bestehende Fernsehprojekt Telesur weitaus komplizierter aufgebaut sei, als es ein solcher Radiosender sein werde. Beide Medien müssten es sich zum Ziel setzen, die verschiedenen Meinungen in Lateinamerika zu repräsentieren. Am kommenden 24. März jährt sich zum 30. Mal der letzte Putsch in Argentinien. Staatliche Repression und Terror beherrschten für die folgenden 8 Jahre das Land. Ziel des sogenannten Prozesses der nationalen Reorganisation war die Umstrukturierung der Wirtschaft nach neoliberalem Muster und die Vernichtung einer politisch und sozial engagierten Generation. Der Brigadegeneral Iberico Saint-Jean sagte schon unmittelbar nach dem Putsch: Erst werden wir die Subversiven töten, dann die Sympathisanten, danach die Gleichgültigen und zum Schluss die Unsicheren. 30.000 Verschwundene und Ermordete sind die traurige Bilanz des Regimes. Der heute 65-jährige Arnold Kremer war seit Mitte der 60er Jahre unter dem Namen Luis Martini in der revolutionären Arbeiterpartei PRT-ERP aktiv. Die Organisation, die bis zu 10.000 Anhängern und vor allem innerhalb der ländlichen Bevölkerung viel Unterstützung hatte, wurde von den Militärs restlos zerstört und aufgerieben. Onda hat mit Arnold Kremer alias Luis Martini gesprochen. Luis, erzählen Sie uns doch zunächst kurz etwas über Ihre eigene politische Geschichte.
Fui marxista desde muy jovencito. El grupo original que yo milité se llamaba Praxis.
Ich bin schon seit meiner Jugend Marxist. Von Beruf bin ich Metallarbeiter. Die Gruppe, in der ich zuerst aktiv war, nannte sich Praxis. Wir waren gegen alles, was für den Stalinismus stand, aber wir waren auch keine Trotzkisten. Wir bewegten uns irgendwo dazwischen. Die Person, von der wir noch mehr als von Marx beeinflusst waren, war Che Guevara. Als 1966 der General Onganía putschte, war ich also schon viele Jahre lang politisch aktiv. Zu diesem Zeitpunkt schloss ich mich der revolutionären Arbeiterpartei PRT an.
Yo ya tenía varios años de militancia y ahí en ese momento yo me vinculé a lo que fue el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT.
Was waren die Ziele dieser Partei?
Unser Ziel war es, in Argentinien über den Weg des bewaffneten Kampfes eine sozialistische Revolution herbeizuführen. Wir haben die bewaffnete ERP aufgebaut, die Revolutionäre Volksarmee. Die PRT-ERP, wie sie dann hieß, verstand sich als bewaffnete politische Partei. Politischer und bewaffneter Arm der Partei waren also keineswegs getrennt. Die Politiker waren gleichzeitig bewaffnete Kämpfer und umgekehrt.
Wie haben wir uns Ihren damaligen Alltag als Guerillero vorzustellen, wenn man überhaupt von so etwas sprechen kann?
Nun eben auf der einen Seite ganz normale politische Arbeit, Agitation und Propaganda, der Verkauf von Zeitschriften, Aufbau von Parteigruppen und so weiter. Aber im selben Moment haben wir auch bewaffnete Aktionen durchgeführt. Politisch hatten wir bald großen Einfluss in verschiedenen Fabriken. Unsere Guerilla kämpfte gegen die argentinische Armee und Polizei und fügte ihnen spürbaren Schaden zu. Am Anfang waren wir eine von vielen linken Gruppen in Argentinien, aber in den Jahren 1972 bis 1975 sind wir stark angewachsen. Unsere Zeitung hatte eine Auflage von bis zu 40.000 Stück. Das ist für Argentinien enorm. Wir hatten so um die 10.000 Sympathisanten, die alle ziemlich aktiv waren und auf die damalige argentinische Politik nicht ohne Wirkung blieben.
Teníamos una periferia, no sé, se puede hablar de 10.000 personas, una cosa así, pero muy activo, entonces influyó mucho en la política argentina.
Luis Martini, wir nähern uns dem Zeitpunkt des Putsches. Am 24. März 1976 stürzten die argentinischen Streitkräfte, wie zuvor angekündigt, die Regierung von Isabel Perón. Ziel war es, dem politischen und gewerkschaftlichen Widerstand ein Ende zu setzen und gewaltsam im Land wieder Ordnung einzuführen. Wie wurde dieses Ereignis von der PRT-EAP wahrgenommen?
Nosotros nos preparábamos para resistir el golpe. Pensábamos que lo íbamos a resistir bien. Pensábamos que íbamos a tener que el golpe iba a significar un cambio en la política argentina, de modo que iba a ser mucho más duro, pero estábamos convencidos que íbamos a ganar de todas maneras. Ocurre que mientras nosotros seguimos con una
estructura. Wir bereiteten uns auf den Widerstand gegen das Militär vor und glaubten auch, dass wir das schaffen würden. Uns war zwar klar, dass es nach dem Putsch härter werden würde für uns, aber wir waren sicher, dass wir siegen würden. Was uns völlig unerwartet traf, war die neue Taktik der Militärs. Man bekämpfte sie nicht mehr von Angesicht zu Angesicht. Militärs in Uniform und in Zivil bevölkerten die Straßen und kontrollierten dich ständig. Und kleine Gruppen von Militärs spürten die Aktivisten nachts in ihren Häusern auf, entführten sie und ließen sie verschwinden. In den Jahren davor steckte man die politischen Gefangenen in Gefängnisse oder sie wurden bei einem Gefecht verletzt oder starben. Jetzt waren sie einfach weg. Das schuf eine Terrorstimmung und unglaublich viel Angst in der Bevölkerung, was uns auch unsere Unterstützung kostete. Die Militärs ließen uns ausbluten. Von unserer Organisation waren ziemlich bald 80% gefangen genommen, entführt, erschossen oder für immer verschwunden. Ich bin einer der wenigen, die mit viel Glück überleben konnten.
De la fuerza que nosotros teníamos, se puede decir que el 80% fue o fue muerta, secuestrada, desaparecida o prisionera. Y los sobrevivientes, como en mi caso, somos muy poquitos.
Die damaligen lateinamerikanischen Militärdiktaturen waren nicht nur Regime, die politische Gegner verfolgten und ermordeten. Sie wollten auch das Wirtschaftssystem umkrempeln. Wie sah das in Argentinien aus?
Die Diktatur verfolgte das Ziel, Argentinien zu einem Produzenten und Exporteur von Agrarprodukten zu machen, sprich Reichtum für die Welt und Armut für das Land. Dieses System wurde gewaltsam eingeführt und ist heute allgegenwärtig, trotz allem Widerstand, der dem entgegengesetzt wurde.
Sie sagen, dass dieses System noch heute besteht. Aber was ist mit der Regierung Kirchner, die von manchen sogar als links bezeichnet wird? Markiert sie keinen Wechsel?
Y desde el punto de vista, qué sé yo, de los derechos políticos, de los derechos humanos, con respecto al pasado.
Einerseits schon. Kirchner hat den Diskurs und die Forderungen der Menschenrechtsbewegung aufgenommen. Man spricht öffentlich nicht mehr von den zwei Dämonen, also den Militärs und der Guerilla, die angeblich auf einer Stufe standen. Heute sind wir die Helden der 70er Jahre. Der Präsident steht da und sagt, ich bin einer von ihnen. Keiner kann bestreiten, dass es heute in dieser Beziehung viele Fortschritte gibt. Aber was die Wirtschaftsstruktur anbetrifft, da ist überhaupt keine Veränderung zu erkennen. Im Gegenteil. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander.
Also doch nur Erinnerung an die Vergangenheit und keine Lehren für die Gegenwart?
Das ist es exakt. Politik der derechos humanos de la memoria. Lasse de la memoria. Los derechos humanos que fueron violados en el 76. Pero no hace política de derechos humanos violados hoy.
Nennen wir es Menschenrechte der Erinnerung. Es geht um die Bekämpfung der Menschenrechtsverletzungen, die 1976 begangen wurden, aber nicht um die, die bis heute verletzt werden. Das sind viele, denn das Recht auf Bildung oder das Recht auf Gesundheit, das gehört auch zu den Menschenrechten. Es geht nur um die Vergangenheit. Und da ist man natürlich dagegen, denn es tut kaum einem mehr weh und man erobert das Vertrauen der Leute, gerade auf emotionaler Ebene. Mir geht es auch so. Ich finde das alles toll, dass ich heute ein Held aus den 70er Jahren bin und kein ehemaliges Mitglied einer illegalen Vereinigung. Mein verschwundener Bruder wird gewürdigt. Fantastisch, wunderbar. Aber das Problem ist, das reicht mir nicht. Denn kaum gehe ich aus dem Haus, sehe ich einen Cartonero mit seinen Kindern, die den Müll vor den Häusern nach irgendwas Brauchbarem durchwühlen. Es gibt mittlerweile überall Bettler. Die Situation im Landesinneren ist so schlimm wie noch nie. Aber das sieht keiner. Man sieht nur die Erinnerungspolitik. Das ökonomische Modell ist jedoch das gleiche wie damals und die Medien und die Unternehmer leben ziemlich gut damit. Aber keiner sagt, vielen Dank, das ist das System, was wir den Militärs zu verdanken haben.
Luis Martini, was machen Sie am 24. März 2006, wenn sich zum 30. Mal der Putsch jährt?
A esta altura para mí los actos estos son algo así como algo de nostalgia y de bueno.
Die offiziellen Demos und Akte haben heute viel mit Nostalgie zu tun. Aus Respekt vor meinen toten Kompanieros und meinem verschwundenen Bruder gehe ich zwar hin, aber diese Veranstaltungen sind nicht im Zentrum meines Interesses. Ich sorge mich mehr um die Gegenwart.
Würden Sie sich heute noch als denselben politischen Aktivisten wie vor 30 Jahren bezeichnen?
Evidentemente no soy el mismo militante en cuanto a los 30 años, de hace 30 años, porque yo ya no creo más en el.
Natürlich habe ich mich verändert. Ich glaube nicht mehr an die Vision des Marxismus von vor 30 Jahren, dass der Sozialismus so oder so kommt und wir nur auf den Zug der Geschichte aufspringen müssen. Heute weiß ich, dass das viel komplizierter und schwieriger ist. Die Welt hat sich verändert. Aber wenn man mich nach meiner politischen Einstellung fragt, bin ich noch genauso ein Anhänger von Che Guevara wie mit 18 Jahren. Ich gebe mich nicht zufrieden, so nach dem Motto, man kann eh nichts verändern. Ich bin 65 Jahre alt und ich habe durchaus vor, als Rebell zu sterben. Mindestens das.
Me enseñan, me animan, creen en mí como yo creo. Ejemplo, son mis ojos, son mis puños, puros cabrones. Hay fuerza, hay mente, hay artillería pesada, controlada. Artillería pesada, el machete. Mucho mejor percibo el panorama. La noche llega y presenta su gama. Libre, al fin fuera cualquier condena. Subo entre voces de adentro afuera. Artillería pesada, corrientes, locos, proveedores, unos cuantos contadores de la vida, corrigen corridas, alivian heridas, ah, hasta esas las que nunca se olvidan.
Nach dem Ende des Bürgerkrieges ist in Guatemala 1996 eine Verfassung ausgearbeitet worden, zu deren Säulen die Beschlüsse über Meinungsfreiheit und die Gleichheit der indigenen Bevölkerung gehören. Dies beinhaltet den gleichberechtigten Zugang zu Medien und Kommunikationsmitteln. In langwierigen Verhandlungen wurden dem Staat die finanziellen und technischen Mittel für die Radios Comunitarias, die selbstverwalteten Gemeinderadios, abgerungen. Obwohl sich die Regierung zur Einhaltung der verfassungsmäßig garantierten Rechte verpflichtet hat, müssen oft diejenigen, die diese Rechte in Anspruch nehmen, mit Problemen rechnen. Gerade in jüngster Zeit ist es zu einer Reihe von Repressalien gekommen. Allein in diesem Jahr wurden bereits 9 Radiostationen geschlossen, es kam zu Verhaftungen und Radioequipment wurde beschlagnahmt. Organisationen wie die Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas melden, dass ausgerechnet die Staatsanwaltschaft, die für Drogenhandel und Umweltvergehen zuständig ist, inzwischen Prozesse gegen einige Aktivisten der Radios Comunitarias führt.
El Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, CERIGUA, lo invita a que nos acompañe en los siguientes minutos para compartir temas que esperamos sean de su interés.
In der vergangenen Woche wurde der Sender Radio Voz Latina, der Hilfestellung in sozialen Fragen anbietet, von der Behörde für Telekommunikation geschlossen. Auch Radio Stereo Nolbert Sideral in Huehuetenango, der sich einer hohen Beteiligung Jugendlicher erfreute, wurde geschlossen und der Direktor und der technische Leiter des Senders wurden verhaftet. Außerdem wurden die Sendeanlagen von Radio Cariñosa aus Jutiapa und Radio Reencuentro de Monjas aus Jalapa beschlagnahmt, sowie von 4 weiteren Sendern, die zu einem evangelischen Netzwerk gehören. Dies führte nun dazu, dass der Consejo Guatemalteco de Comunicación Comunitaria offiziell Beschwerde eingelegt hat. Dieser Rat ist ein Dachverband freier Radios in Guatemala, der landesweit ca. 260 Sender umfasst. Sie bemängeln nicht nur, dass das durch Artikel 35 der Verfassung garantierte Recht auf Meinungsfreiheit verletzt wird, sondern auch, dass die Vorschläge, die der 2005 eingerichtete Runde Tisch gemacht hat, nicht befolgt werden. So sagt Ricardo Sandoval, nationaler Sprecher vom Weltverband Freier Radios, AMARC.
Estamos siempre con la petición, ¿verdad? También al mismo gobierno que también ese diálogo.
Wir fordern einen Dialog mit der Regierung, den wir schon die ganze Zeit mit ihr zu führen versuchen. Gleichzeitig jedoch werden wir mit Strafmaßnahmen überzogen. Man kann nicht eine Strafverfolgung über sich ergehen lassen und gleichzeitig mit ihnen an einem Tisch sitzen, um eine Einigung zu erzielen. Wir brauchen Offenheit und die Bereitschaft seitens der Regierung, um ein Vertrauensklima zu schaffen, damit die Radios verhandeln können.
Die 2006 wurde zum nationalen Jahr des Friedens erklärt. Deshalb fordern die Vertreter der Radios Comunitarias von der Regierung die Erfüllung der Verträge über die Identität und die Rechte der indigenen Bevölkerung, in denen der freie Zugang zu den Kommunikationsmitteln und die Möglichkeit, hochwertig zu produzieren, garantiert werden. Daher wird sich der Consejo Guatemalteco de Comunicación Comunitaria mit Amnesty International treffen, wo sie um Unterstützung bitten, um Druck auf die Regierung ausüben zu können. Auch AMARC hat den Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshof angerufen, mit dem Ziel, dass das Recht auf Meinungsfreiheit erfüllt und geschützt wird. Navego, recate, intercepto y olvido todo aquello que llevo conmigo. Cuando me cedo en total relevo, donde el día retrasa el vuelo. Artillería pesada, el machete. Continúo logarítmicamente para arriba. Son mi coraje, son mi paciencia, mi bandera y también arma secreta. No sabías, artillería pesada, artillería presente. Pesada. Reciben el manto. Hay quienes creen, hay quien no cree tanto. Único en todos y en todos cualquiera. Expresión y código de era. Artillería pesada, controlado. Artillería pesada, el machete. Sí, claro, hay extraterrestres locales, visitantes, todos importantes. Son mis manos, son mi gente, son el apoyo que falta en esos momentos tristes. Golpes doy, golpe recibo y sigo. Por lo que son, por lo que
Die Zukunft der Biosicherheit und die biologische Vielfalt sind Thema zweier UNO-Konferenzen im März in Brasilien. Zuerst findet vom 13. bis 17. März die MOB3 statt, das Treffen der Unterzeichnerstaaten des Protokolls von Cartagena, in dem es um Standards der biologischen Sicherheit geht. Im Anschluss daran werden im Rahmen der COP8 vom 20. bis 31. März Veränderungen und Konkretisierungen der Internationalen Konvention für Biodiversität diskutiert und entschieden. Was sich hinter diesen komplizierten Begriffen und Sachverhalten verbirgt und welche Forderungen die Zivilgesellschaft und soziale Bewegungen an die Regierungsvertreter richten, erklärt uns unser Korrespondent Andreas Behn aus dem brasilianischen Curitiba.
3 Wochen lang treffen sich Vertreter von über 100 Regierungen in der brasilianischen Stadt Curitiba. Es steht viel auf dem Spiel bei den beiden UNO-Konferenzen. Ihr Ziel ist es, weltweit verbindliche Regeln für den Umgang mit Gentechnik festzulegen. Für die einen geht es dabei um den Erhalt der Biodiversität, andere wollen genetische Ressourcen ökonomisch nutzen und mittels Patentierung langfristig Gewinne erzielen. Die beiden UNO-Konferenzen, auf denen biologische Sicherheit und Biodiversität diskutiert werden, tragen verwirrende Namen wie MOB3 und COP8. Dahinter verbergen sich periodische Treffen der Staaten, die die entsprechenden UNO-Konventionen unterzeichnet haben. Geburtsstunde der Konvention über Biodiversität war die UNO-Umweltkonferenz in Rio de Janeiro im Jahr 1992. Der weltweite Schutz der biologischen Vielfalt, deren nachhaltige Nutzung und gerechte Verteilung der damit erzielten wirtschaftlichen Reichtümer wurden damals als vorrangige Ziele definiert. Thomas Fahrteuer, Leiter des brasilianischen Büros der Grünen nahen Heinrich-Böll-Stiftung, bringt die Dimension des Themas auf den Punkt.
Es geht um den Komplex Biodiversität. Es ist ja inzwischen bekannt, dass Biodiversität ein großer Schatz ist der Menschheit oder für indianische Völker, um den ein Streit entbrannt ist. Wer profitiert von der Biodiversität? Ich glaube, diese Fragen stehen im Mittelpunkt der beiden Konferenzen, die jetzt in Curitiba stattfinden werden.
Es ist abzusehen, dass es in Curitiba zu einem Zähnring um Formulierungen und harten Verhandlungen hinter den Kulissen kommen wird. 3 Themenbereiche stehen dabei im Mittelpunkt. Die Frage der Kennzeichnung genmanipulierter Produkte, die Zulassung von sterilem sogenannten Terminator-Saatgut und die Aufteilung des Profits, den die wirtschaftliche Nutzung von Biodiversität mit sich bringt. Gabriel Fernandes, Agronom und Mitarbeiter einer Organisation zur Unterstützung kleiner Landwirte in Brasilien, erklärt die Aspekte, um die am meisten gestritten wird.
Sobretudo no que diz respeito a talvez aquilo que seja o item mais polêmico do protocolo.
Der umstrittenste Aspekt des Protokolls behandelt die Frage, wie gentechnisch veränderte Produkte, die von einem in ein anderes Land exportiert werden, gekennzeichnet werden müssen. 2 Vorschläge stehen hierbei zur Diskussion. Der eine besagt, dass solche Produkte mit der Formulierung »kann gentechnisch veränderte Organismen enthalten« etikettiert werden sollen. Wir halten dies für eine sehr vage Formulierung, die nicht dem Geist des Protokolls zur biologischen Sicherheit entspricht. Der 2. Vorschlag wirbt für die Etikettierung, dass solche Produkte genmanipuliertes Material enthalten. Das ist eine viel eindeutigere Formulierung.
É uma coisa muito mais direta, muito mais clara e muito mais precisa.
Ähnlich kontrovers wird das sogenannte Terminator-Saatgut debattiert. Dabei handelt es sich um sterile Samen, die genetisch so manipuliert wurden, dass Bauern daraus kein neues Saatgut erzeugen können. Angesichts der großen Risiken dieser bislang wenig erforschten Technologie wurde der Terminator-Samen von der Biodiversitätskonvention mit einem Moratorium belegt, so dass er praktisch weltweit geächtet ist. Einige Länder, unter anderem Kanada und Neuseeland, wollen dieses Moratorium in Curitiba kippen. Gabriel Fernandes benennt die Risiken, die eine solche Entscheidung mit sich bringen würde.
As plantas Terminator, elas não impedem que a planta produza flor.
Auch die Terminatorpflanzen blühen und verteilen ihre Pollen in der umliegenden Natur. Das ist dramatisch aus Sicht von Bauern, die herkömmliches oder biologisches, also nicht genverändertes Saatgut verwenden. Denn wenn der Nachbar Terminator-Saatgut verwendet, wird es Pollenflug geben und wird es zu einer Verunreinigung anderer Ernten kommen. Nur kann der Bauer dies nicht vorher feststellen. Und wenn er nächstes Jahr verseuchte Samen pflanzt, wird nur ein Teil der Saat aufgehen. Das ist tragisch aus ökonomischer Sicht, aber auch für die Biodiversität in der Landwirtschaft.
Nicht weniger strittig, aber noch umfassender ist die Frage, in welcher Form die Gewinne aufgeteilt werden, die mittels Biotechnologie erzielt werden können. Auch hier verläuft die Konfliktlinie zwischen großen Agrarkonzernen und Regierungen von Exportnationen auf der einen Seite und Kleinbauern, indigenen Ethnien und Umweltaktivisten andererseits. Thomas Fahrtheuer der Böll-Stiftung in Brasilien.
Der dritte entscheidende Punkt betrifft vor allen Dingen die indigenen Völker, betrifft auch traditionelle Völker. Das ist der Zugang zur Biodiversität und die Frage, wie kann man Benefit-Sharing betreiben? Also wie können Gewinne, die aufgrund von Biodiversitätsausbeutung erzielt werden, wie können die vielleicht aufgeteilt werden?
3 Wochen lang werden Minister aus aller Welt, Repräsentanten internationaler Organisationen sowie Lobbyisten aus Industrie und Handel versuchen, das bestmögliche Ergebnis für ihre jeweilige Klientel zu erhandeln. Vor den Toren des Konferenzzentrums werden Aktivisten der sozialen Bewegungen Brasiliens ihre Sicht der Dinge darstellen. Gabriel Fernandes von der Nichtregierungsorganisation ASPTA erläutert das Anliegen.
Während der gesamten UNO-Konferenz organisieren wir ein paralleles Forum der Zivilgesellschaft. Ziel dieses Forums ist es, einer breiten Öffentlichkeit zu erklären, welche Themen bei der offiziellen Tagung diskutiert werden, welche unterschiedlichen Positionen dort vertreten werden und inwiefern die Ergebnisse dieser Verhandlungen uns alle betreffen. Zugleich werden Bauern vor allem aus dem Süden Brasiliens eine Ausstellung über Biodiversität zeigen. Unter anderem wird es dort ein Maisfest geben, bei dem die Landwirte die große Vielfalt der Maissorten, die sie anbauen, präsentieren werden. Und es werden die verschiedenen Gerichte dargeboten, die auf Basis der traditionellen Maissorten hergestellt werden können.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.